Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Coca-Cola ist vielleicht nicht besonders gesund, aber koscher ist sie. Alle Inhaltsstoffe entsprechen den jüdischen Regeln. Das war nicht immer so. Wie die Cola koscher wurde, diese Geschichte blättern wir gleich auf und damit herzlich willkommen. Vorher blicken wir nach Argentinien. Die Autorin und Philosophin Tamara Tennenbaum ist 30 Jahre alt und sie stammt aus einer jüdisch-orthodoxen Familie. Als Teenager wechselte sie von der religiösen Schule auf die säkulare Schule. Und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Während Männer und Frauen in der religiösen Welt extrem auf Abstand gehen und sogar Händeschütteln tabu ist, gehören Umarmungen und Berührungen sonst in Argentinien zum Alltag. Heute denkt die Autorin in feministischen Büchern über Sex und Liebe nach. Victoria Eglau hat sie getroffen.
Gegensätze prägen ihr Leben. Auf ihrem Buchcover steht das Wort Vögeln, aber Tamara Tennenbaum kommt aus einer religiösen Welt, in der Sittsamkeit großgeschrieben wurde, in der sich Jungen und Mädchen nicht einmal die Hand gaben. Die Argentinierin aus der Millennial-Generation war 12, als sie emigrierte, aus dem jüdisch-orthodoxen Viertel Once in ein weltliches argentinisches Leben. Damals erlaubte ihre Mutter ihr, aus der jüdischen Schule auf ein staatliches Gymnasium zu wechseln.
Es war so schwierig wie eine wirkliche Migration, aus einem Leben in ein anderes.
Erinnert sich Tamara Tennenbaum. Aufgewachsen war sie in einer Familie der modernen Orthodoxie. Sie und ihre Schwestern trugen Turnschuhe und ihre Röcke bedeckten zwar die Knie, waren aber immerhin aus Jeansstoff. Zu Hause gab es Fernsehen und Bücher, die ein Fenster zum Leben außerhalb des Viertels waren und Tamaras Neugier und Wissensdrang weckten. Ihre Familie bestand aus starken, gebildeten Frauen. Die Großmutter hatte den Tanach, die jüdische Bibel, unterrichtet. Die Mutter war Ärztin. Als ihr Mann 1994 bei dem Attentat auf das jüdische Gemeinschaftszentrum Amia in Buenos Aires ums Leben kam, nahm sie einen Vollzeitjob an und brachte ihre Töchter alleine durch. Tamara Tennenbaum war damals 5 und hat kaum Erinnerungen an den Vater. Aber seine Abwesenheit hat ihrem Leben eine andere Wendung gegeben. Davon ist sie überzeugt.
Außer mir gab es noch ein anderes Mädchen, das das orthodoxe Viertel verlassen hat. Genauso wie ich war sie ohne Vater aufgewachsen. Sicher war das kein Zufall. In einem Frauenhaushalt sind die Beziehungen flexibler. Es herrscht kein Gesetz des Vaters. Und das ermöglicht mehr Gespräche, mehr Vertrautheit mit der Mutter. Ich glaube schon, dass der Tod meines Vaters dazu beigetragen hat, dass ich ein anderes Leben führen konnte.
In der ersten Station, dem staatlichen Gymnasium, war es nicht der Lehrplan, der Tamara Tennenbaum Schwierigkeiten bereitete, sondern dass ihr unbekannte Terrain der zwischenmenschlichen Beziehungen in einem nicht-religiösen Umfeld.
Was mir besonders auffiel, war, wie unkompliziert die Schülerinnen und Schüler miteinander umgingen. Wo ich herkam, sind Berührungen nicht üblich. Bei orthodoxen Juden gibt es keine Freundschaften und keinen kumpelhaften Umgang zwischen Mädchen und Jungen. Der Übergang aus der Orthodoxie in ein weltliches Leben ist hier in Argentinien, glaube ich, besonders schwer, weil dies eine Gesellschaft mit viel Körperkontakt ist.
Tamara Tennenbaum beobachtete und lernte schnell. Sie vermied es, Fragen zu stellen, weil sie nicht auffallen wollte, und stürzte sich mit Leib und Seele in das Leben eines Teenagers und dann einer jungen Frau in der Metropole Buenos Aires. Sie schloss neue Freundschaften, schlief mit Jungen, lebte in Beziehungen und als Single. Sie studierte Philosophie, wurde Dozentin und Journalistin, und in diesem Jahr, 18 Jahre nachdem sie der Orthodoxie den Rücken kehrte, hat Tamara Tennenbaum in Argentinien mit einem Buch für Aufsehen gesorgt, das den provokanten Titel El fin del amor trägt, das Ende der Liebe. Der Untertitel stellt klar, dass es in dem Essay um Liebe und Sex im 21. Jahrhundert geht. Und weil darin das spanische Verb coger vorkommt, das so viel wie Vögeln bedeutet, wollte eine bekannte konservative Zeitung das Buch nicht rezensieren.
Mir war es wichtig, dass das Wort im Untertitel vorkommt, denn alle Argentinier benutzen es, wenn sie von Sex sprechen.
Sagt Tamara Tennenbaum bestimmt. Auch ohne die erwähnte Rezension ist ihr Buch in Argentinien zum Bestseller geworden. In wenigen Monaten wurden 4 Auflagen gedruckt. Vor allem junge Frauen, aber nicht nur, lesen El Fin del Amor. In ihrem Essay analysiert Tennenbaum die vielfältigen Beziehungsformen und Probleme ihrer Generation aus einer feministischen Perspektive. Monogamie, offene Beziehungen, Affären, unverbindlicher Sex, das Leben von Singles, Partnersuche im Internet oder sexuelle Gewalt sind Themen, die die Autorin freimütig und ohne Rücksicht auf Tabus angeht. Und immer wieder stellt sie Rollen und Verhaltensmuster ihrer Geschlechtsgenossinnen in Frage.
Von einem Mann geliebt zu werden oder zumindest diesen Eindruck zu erwecken, bestimmt immer noch den sozialen Status einer Frau. Vielen Frauen fällt es schwer, das Single-Dasein nicht als beklemmenden Zustand der Abwesenheit von Zuneigung zu sehen, dem man so schnell wie möglich entfliehen muss. Selbst wenn wir unsere glücklichsten Momente ohne Partner erlebt haben, selbst wenn unsere großen Säulen unsere Freundinnen, Freunde und Mütter sind. Eine Frau ohne Partner, denken wir automatisch und unter dem Einfluss einer heteropatriarchalischen und konservativen Macho-Kultur, ist allein. Und nur Zweisamkeit macht glücklich.
Schreibt Tamara Tennenbaum in ihrem Essay, in dem sie viele eigene Erfahrungen verarbeitet und immer wieder auf ihre jüdisch-orthodoxe Kinderstube zu sprechen kommt.
Ich musste die Beziehungen zwischen den Menschen von klein auf studieren, um mich im Leben zurechtzufinden. Ich glaube, weil ich aus einer anderen Welt stamme, erkenne ich bestimmte Dinge eher. Andere finden sie ganz selbstverständlich und stellen sie nicht in Frage.
Ihren Status als Grenzgängerin zwischen zwei Welten sieht Tamara Tennenbaum nicht nur als Vorteil bei der Analyse gesellschaftlicher und menschlicher Phänomene, sondern auch als Gewinn für ihr eigenes Leben.
Der Weg, den ich zurückgelegt habe, gibt mir eine gewisse Sicherheit, besonders im Vergleich zu meinen Altersgenossen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich meine Millennial-Freunde immer nur beklagen und irgendwie verloren wirken. Mal klagen sie über ihre Arbeit, mal darüber, dass sie zu wenig verdienen. Ich selbst dagegen hatte nur geringe Erwartungen an mein Leben. Dass ich unabhängig bin, allein leben kann und eine Arbeit habe, die mir Spaß macht, bedeutet mir so viel.
Tamara Tennenbaum wirkt nicht arrogant, aber sie wendet das Wort gern auf sich selbst an. Arrogant in dem Sinne, dass sie sich alles zutraue, sagt die 30-Jährige. Wer ihren hellsichtigen Essay liest, hat den Eindruck, dass sie in ihrer Biografie den Fast-Forward-Modus eingeschaltet hat, dass sie, seit sie das orthodoxe Viertel verlassen hat, besonders schnell und intensiv lebt. Aber sie weiß, ohne die Aufgeschlossenheit ihrer Mutter wäre das nicht möglich gewesen.
Selbst aus der modernen jüdischen Orthodoxie kenne ich Leute, die ausbrechen wollten und nicht konnten. Es ist sehr schwer. Wenn meine Mutter mich nicht unterstützt hätte, hätte ich es auf keinen Fall geschafft. Ich kenne keinen, dem es gelungen ist, gegen den Willen seiner Familie aus der Welt der Orthodoxie auszubrechen.
Der schwierige Ausstieg aus der Orthodoxie, davon hat uns die Schriftstellerin Tamara Tennenbaum erzählt. Viktoria Eglau hat sie in Buenos Aires getroffen. Sie sind bei Deutschlandfunk Kultur. Koscher-Siegel sind in Deutschland so gut wie nie auf Lebensmitteln zu sehen. Das ist in den USA ganz anders. Da findet sich auf vielen Produkten ein K wie Koscher oder ein OU oder OU wie Orthodox Union. Auch auf Colaflaschen. Wie die Cola koscher wurde, das ist zugleich ein Stück Integrationsgeschichte. Und die Geschichte zeigt, dass die Integration von beiden Seiten ausging. Juden leben wie alle anderen Amerikaner auch und trinken Cola, klar. Aber der Koch-Konzern hat unkoschere Bestandteile auch aus seiner Rezeptur entfernt. Arndt Peltner erzählt die Geschichte vom Brause-Konzern und vom Rabbi aus Atlanta. Coca-Cola, Coca-Cola, things go better with Coca-Cola, things go better with Coca-Cola.
1886 mischte der Apotheker John Stith Pemberton ein Getränk zusammen, das wohl eines der bekanntesten der Welt geworden ist, Coca-Cola. Pemberton wollte eigentlich einen Sirup gegen Kopfschmerzen kreieren. Schon kurz darauf verkaufte er sein Patent an einen anderen Apotheker, Asa Griggs Candler, für $2,300. Candler erkannte das Potenzial in diesem Brausegetränk und gründete schon 1892 die Coca-Cola Company. Cola wurde zum Welterfolg. Coca-Cola, die Weltmarke. Gerade auch, weil Coke wie kaum ein anderes amerikanisches Produkt für den American Way of Life stand. Und das hatte Folgen, auch für die vielen Immigrantenfamilien, die in die USA kamen. Man wollte die eigene Kultur bewahren, doch merkte, dass die Kinder und Kindeskinder sich dem Leben in der neuen Heimat anpassten. Michael Feldberg, der langjährige Direktor der American Jewish Historical Society, hat das in der eigenen Familie erfahren.
It was also a generational issue.
Es gab große Unterschiede zwischen den Generationen. Orthodoxe Juden, gerade aus Osteuropa, wie meine Großeltern zum Beispiel, wollten sich nicht assimilieren. Meine Großeltern lernten noch nicht einmal Englisch, ihre Kinder allerdings schon. Und ihr Enkel machte seinen Doktor in amerikanischer Geschichte. Amerikanisches Essen wirkte auf die erste Generation wie ein Magnet. Die Kinder der Immigranten, wie meine Eltern, wollten einfach wie Amerikaner essen.
We're very much drawn to eating like Americans.
Und damit entstand die Frage, ist das, was die Kinder essen und trinken wollen, auch koscher? Mit der verstärkten Einwanderung von orthodoxen Juden, besonders aus dem osteuropäischen Raum, wurde diese Frage immer dringlicher. Der orthodoxe Rabbi Tobias Geffen stand von 1910 bis zu seinem Tod 1970 der Sherith Israel Gemeinde in Atlanta vor. In Atlanta ist auch der Firmensitz von Coca-Cola. Geffen erreichten in den 1930er Jahren zahlreiche Anfragen aus dem ganzen Land, ob er wisse, ob Coca-Cola koscher sei und wenn nicht, ob er beim Unternehmen vorstellig werden könne. Geffen, ganz unbedarft, kontaktierte Coca-Cola und fragte an, ob er die Inhaltsstoffe von Coke einsehen dürfe. Er wusste nicht, dass das Rezept für die Cola ein streng gehütetes Firmengeheimnis war und bis heute ist. Doch die Firma reagierte auf das Schreiben des Geistlichen, Historiker Michael Feldberg.
Did not give him the formula. They gave him a list of the ingredients without indicating the quantities or the mixture or the sequence in which they were mixed.
Das genaue Rezept gaben sie ihm nicht, aber eine Liste der Inhaltsstoffe, ohne eine Angabe der Mengen, der Mischung oder wie das Ganze hergestellt wird. Er hatte also nicht das Rezept vorliegen und er musste auf sein Leben schwören, niemandem davon zu erzählen. Das Unternehmen vertraute ihm da einfach.
And that was an act of faith on their part, I think, act of trust on their part.
Der Rabbi konnte dennoch erkennen, dass ein Inhaltsstoff Glycerin war, hergestellt aus Rindertalg. Und ob dieser aus koscher geschlachteten Tieren hergestellt wurde, war ihm unklar. Daraufhin kontaktierte er Coca-Cola und machte deutlich, dass er die Brause so nicht als koscher einordnen könne. Zwar beriefen sich die Chemiker darauf, dass das Fett nur ein Tausendstel des Getränkes ausmache, doch auch dieses Argument ließ der jüdische Rechtsgelehrte nicht gelten. Auch ein Tausendstel einer unkoscheren Substanz sei verboten, wenn man die Substanz mit Absicht und nicht aus Versehen zuführe. Die Firma reagierte. Die Mitarbeiter fanden in Baumwollsamen und Kokosöl einen Ersatzstoff für das Ochsenfett. Doch damit nicht genug. Geffen kritisierte auch, dass in dem Cola-Rezept Getreidekörner verwendet werden. Das sei jedoch Chametz, also verboten an den 8 Tagen des Pessachfests. Beim Pessachfest im Frühjahr sollen Juden auf die meisten Getreideprodukte verzichten. Auch daran machten sich die Chemiker des Getränkeunternehmens und fanden als Ersatzstoff Rübenzucker. Die Firmenleitung versprach, zum Pessachfest fortan Rübenzucker zu verwenden und dies auf den Flaschen erkenntlich zu machen. It's a real thing. Coke is the way it should be. Coca-Cola, what the world wants to see. Oh. In den 30er Jahren lebten rund 3 bis 4 Millionen Juden in den USA. Gerade in den Ballungsräumen New York, Boston, Philadelphia, Chicago. Und obwohl es zu dieser Zeit antisemitische Tendenzen in den USA gab, reagierte das Unternehmen auf die Anfrage des orthodoxen Rabbis. Denn die jüdischen Gemeinden waren ein großer Markt. Den wollte sich das Unternehmen nicht entgehen lassen.
It was publicized in the Yiddish press.
Danach schaltete das Unternehmen in der jiddischen Presse im ganzen Land Anzeigen. Auf Jiddisch, nicht auf Englisch. Und auch auf den jiddischen Radiostationen in den Großstädten wurde für koschere Coke geworben.
Zum Pessachfest gibt es seitdem besondere Coke-Flaschen mit einem gelben Verschluss. Rabbi Tobias Geffen hat mit seiner Nachfrage auch Coca-Cola für immer verändert.
And I don't know if you've ever noticed. I'm pretty sure if you got a can of Coca-Cola today.
Haben Sie es schon mal bemerkt? Wenn man heute eine Coca-Cola-Dose kauft und sie sich genau ansieht, dann findet man irgendwo den Buchstaben K in einem Kreis. Ganz klein, doch das bedeutet zertifiziert koscher.
Means that a rabbi has certified it as kosher.